Industry Insights,
ein Podcast von Produktion.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Industrie-Podcast. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind.
In Industry Insights sprechen wir in jeder Folge mit Persönlichkeiten aus der Industrie. Wir reden mit Ihnen über Ihre Karriere, Ihr Leben und Technologietrends.
Durch den Podcast führen Sie wie immer Anja Ringel und Julia Dusold. Meine Kollegin Anja Ringel ist unsere Wirtschaftsredakteurin bei Produktion. Anja schreibt unter anderem über Bilanzen, Unternehmenskultur und Transformation.
Gerade gehört haben Sie Julia Dusold. Sie ist unsere Technikredakteurin. Julia ist vor allem zuständig für die Berichterstattung über verschiedene Fertigungs- und Zukunftstechnologien.
In der heutigen Folge sprechen wir mit Olaf Sauer. Er ist stellvertretender Institutsleiter des Fraunhofer IOSB und dort verantwortlich für die Geschäftsentwicklung und für Marketing und Vertrieb im Geschäftsfeld Automatisierung. Hallo Herr Sauer, willkommen bei Industry Insights.
Ja, guten Morgen zusammen. Freut mich sehr, dass ich heute mit dabei sein kann.
Auch von mir hallo. Mit Herrn Sauer wollen wir heute über die folgenden drei Themen sprechen. Erstens die Zusammenarbeit von Forschung, also des Fraunhofer IOSB und der Industrie. Zweitens, was es mit Manufacturing X auf sich hat. Und drittens, wie Manufacturing X in der Industrie eingesetzt werden kann. Wir freuen uns mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und mit Herrn Sauer diese Themen genauer zu beleuchten. Herr Sauer, Sie beschäftigen sich derzeit unter anderem mit künstlicher Intelligenz. Wie viel KI nutzen Sie selbst denn schon?
Also ich setze zum großen Teil noch auf natürliche Intelligenz, weil viele Themen, die wir bearbeiten, noch nicht so richtig von künstlicher Intelligenz erfasst werden. Natürlich haben wir in der Produktion und auch in unseren Forschungsprojekten setzen wir natürlich auch künstliche Intelligenz ein. Das machen wir, denn wir entwickeln ja auch Algorithmen, um maschinell lernbare Modelle auszuwerten. Also wir lernen mithilfe maschinellen Lernens das Normalverhalten von Produktionsanlagen zum Beispiel und versuchen dann herauszufinden, welche Abweichungen es gibt und ob die Qualität, die am Ende als Produkt rauskommen soll, auch tatsächlich dem entspricht, was der Kunde haben will. Das machen wir alles mit künstlicher Intelligenz, aber selber jetzt in meiner täglichen Arbeit setze ich noch nicht so viel künstliche Intelligenz ein. Wir haben bei Fraunhofer ein eigenes Large Language Model, das nennt sich FH-Genie. Und das nutze ich schon ab und zu für bestimmte Aufgabenstellungen. Zum Beispiel bin ich jetzt gerade dabei, eine funktionale Spezifikation zu schreiben innerhalb von Manufacturing X für die sogenannten Konnektoren. Also wie kann sich jetzt ein Unternehmen mit dem Datenraum verbinden und welche Technologien können da eingesetzt werden? Und da bin ich gerade dabei, so eine Spezifikation zu schreiben. Und da habe ich FH-Genie auch schon gefragt, welche Funktionen denn so ein Konnektor eigentlich überhaupt erfüllen muss. Und es ist nicht einfach nur Konnektivität herzustellen, sondern dann auch Datennutzungskontrolle zu ermöglichen, auszuüben, bestimmte Smart Contracts, also intelligente Verträge, automatisiert auszuhandeln. Und eine richtige funktionale Spezifikation gibt es aus den bestehenden Projekten da noch nicht. Jedenfalls noch nicht so, dass ich damit zufrieden bin. Und dazu habe ich jetzt zum Beispiel mal FH-Genie gefragt, ob es da was finden kann.
Für den nächsten Punkt haben wir auch keine künstliche Intelligenz benutzt, denn wir wollen Sie noch ein bisschen besser kennenlernen und haben uns deswegen wie immer was überlegt. Der ein oder andere kennt es wahrscheinlich schon. Wer es noch nicht kennt, Julia erklärt mal, worum es geht.
Wir haben ein bisschen über Sie, Herr Sauer, recherchiert und uns entweder oder Fragen überlegt. Sie müssen sich einfach ganz schnell für eine der Antwortmöglichkeiten entscheiden. Und Anja fängt einfach mal an mit den ersten Fragen.
Genau. Das Fraunhofer IOSB ist ja in Karlsruhe. ZKM oder Städtische Galerie?
Städtische Galerie.
Das Ettlinger oder das Karlsruher Schloss?
Karlsruhe.
Leichtathletik oder Skifahren?
Skifahren.
Maultaschen oder Kässpätzle?
Käsespätzle.
Und eine Frage, die wir allen stellen, mehr Geld oder mehr Freizeit?
Mehr Freizeit.
Diskutieren oder schweigen?
Diskutieren.
E-Mail oder Anruf?
Anruf.
Digital Twin oder künstliche Intelligenz?
Digital Twin.
Im Institut duzen oder siezen?
Duzen.
Sie sind auch Lehrbeauftragter am Karlsruher Institut für Technologie. Forschen oder eine Vorlesung halten?
Forschen.
Das war's auch schon. Danke, Herr Sauer. Da haben wir ja schon einen kleinen Eindruck bekommen.
Genau, und jetzt kommen wir auch gleich zu der Forschung. Sie arbeiten ja in der Forschung, sind aber nahe dran an der Industrie. Erzählen Sie doch mal, wie sich das in Ihrer Arbeit zeigt.
Fraunhofer hat ja grundsätzlich die Mission, dass wir Forschungsergebnisse, die an den Universitäten in Form von Grundlagenforschung erarbeitet werden, dass wir das durch die angewandte Forschung in die Industrie transferieren. Das ist unser Job. Also Fraunhofer ist praktisch so eine Art Transformator von Grundlagenforschungsergebnissen in die Industrie. Und darum, wenn wir mit der Industrie zusammenarbeiten, sind wir immer daran interessiert, dass wir entweder das in öffentlich geförderten Projekten machen, indem wir in sogenannten Konsortien zusammenarbeiten, also einfach mehrere Unternehmen gemeinsam, mehrere Forschungsinstitute gemeinsam und dann an eine Aufgabenstellung, die wir beantragen oder die ausgeschrieben wird, dann arbeiten. Wir machen auch bilateral geförderte Projekte, also wo einfach nur ein Institut und ein Unternehmen mit Hilfe öffentlichen Geldes an an einer Innovation arbeiten, die jetzt für die Firma relevant ist, also dann eine sehr firmenspezifische Aufgabenstellung. Aber es muss natürlich über den Stand der Technik hinausgehen. Also nicht einfach nur, weil eine Firma was entwickeln will, weil sie für irgendeinen bestimmten Anwendungsfall noch kein Produkt hat. Das machen wir dann nicht. Das ist eigentlich dann auch nicht so wirklich unsere Aufgabe, sondern dann die Aufgaben der Firmen. Und natürlich arbeitet Fraunhofer auch an ganz normalen Auftragsentwicklungen. Also ein Unternehmen kommt und hat eine Aufgabenstellung, für die es bisher noch keine Lösung gibt am Markt. Und dann entwickeln wir das mit denen gemeinsam im Industrieprojekt, also in so einer Art ganz normale Auftragsforschung. Also wir schreiben auf, dass das Unternehmen, wo die herkommen, was die für Ziele haben, was sie mit dem Projekt erreichen wollen, welche Optionen es überhaupt gibt. Also man kann ja viele Aufgabenstellungen nicht nur mit einer einzigen Technologie lösen, sondern man kann da verschiedene Optionen auswählen. Am Markt ist ja eine ganze Menge doch verfügbar. Und dann gucken wir, was am besten zu dem Unternehmen passt. Und manchmal ist es so, ich hatte mal einen Chef, der hat mir gesagt, manchmal ist es besser, die zweitbeste Lösung für ein Unternehmen auszuwählen, wenn das Unternehmen das akzeptiert, als die beste Lösung, die dann keine Fürsprecher findet oder die im Unternehmen nicht gut ankommt. Deswegen gucken wir dann, was von den technisch verfügbaren Optionen für das Unternehmen passt und versuchen das dann auf die Aufgabenstellung, die uns gegeben haben, da was für zu entwickeln, aber dann auch möglichst gemeinsam. Also es ist keine gute Idee, das jetzt wie so eine weiße Eule da einzufliegen und dann im stillen Kämmerlein was zu entwickeln, sondern wir machen das immer gemeinsam mit dem Kunden, sodass am Ende auch die Akzeptanz gewährleistet ist. Das ist ja immer eine Frage, ob dann Mitarbeiter oder die Teams oder das Management, ob die das annehmen oder ob die sagen, nee, das funktioniert bei uns sowieso nicht, sondern wir versuchen das dann wirklich auch gemeinsam mit dem zu entwickeln und das funktioniert auch eigentlich so erfahrungsgemäß ziemlich gut.
Diese Akzeptanz ist ja vermutlich auch ein Grund, warum die Zusammenarbeit so wichtig ist. Auch warum ist das aber auch für Sie wichtig, in Ihrer Forschungsarbeit da eng zusammenzuarbeiten?
Es ist deswegen wichtig, weil wir müssen ja geerdet werden. Vor allen Dingen mein persönlicher Anspruch ist jetzt nicht, dass wir Forschung im Elfenbeinturm machen und dann mit einer Lösung rauskommen nach dem Motto, unsere Lösung, ihr Problem, sondern wir brauchen ein Problem, für das dann auch eine Lösung entwickelt wird. Und das ist manchmal für Forscher und für Wissenschaftler doch ziemlich schwierig, weil vieles von dem, was wir machen, auf Hypothesen beruht. Also wir stellen eine Hypothese auf und sagen ja, wir glauben, dass Unternehmen das, was wir jetzt hier entwickeln wollen, dass die das brauchen könnten. Diese Aufgabenstellung oder diese Herausforderung, das Forschungssystem insgesamt, das gilt nicht nur für Fraunhofer, das haben Universitäten, das haben Forschungseinrichtungen, das hat praktisch jedes Institut oder jedes Ingenieurbüro. Wir haben als Techniker oft mal so die Tendenz, wir entwickeln mal was, mal gucken, ob das irgendwie jemand brauchen kann. Und deswegen ist es einfach günstig, draußen zu sein, mit vielen Unternehmen zu sprechen und diese Kooperationen auch zu suchen. Nicht nur jetzt in direkten Projekten, sondern auch in irgendwelchen Communities, in technischen Communities, in irgendwelchen Vereinen und Verbänden, wo über die Technik da gesprochen wird, damit man wirklich echt einen Riecher dafür entwickelt, was sind jetzt eigentlich so die Trendthemen. Unser Anspruch ist ja eben immer, dass wir auch für den Stand der Technik was entwickeln oder den Stand der Technik erweitern mit unserer Entwicklung. Und darum brauchen wir diese Erdung und die Praxisnähe, damit am Ende auch wirklich was rauskommt, mit dem dann die Firmen auch was anfangen können.
Es sind ja dann quasi die externe Forschung und nicht die Forschungsentwicklung des Unternehmens. Gibt es denn da Vorurteile, mit denen Sie konfrontiert sind in der Zusammenarbeit mit Industrieunternehmen?
Ach, Vorurteile will ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Wenn ich jetzt mit Unternehmen spreche oder irgendwo einen Vortrag halte oder so, ist es oftmals so, dass ich den Leuten auch sage, es ist eigentlich sinnvoll, dass ihr euch mit einer Forschungseinrichtung, es ist egal, ob es jetzt Fraunhofer ist, eine Universität, eine Fachhochschule, eine duale Hochschule, was auch immer die jetzt da gerade vor Ort haben, dass ihr euch einen vertrauensvollen Partner sucht, mit dem ihr auch langfristig zusammenarbeitet. Weil die Forscher, die jetzt in diesen Einrichtungen sitzen, die haben einfach nicht nur einen anderen Blick auf die Welt und die sind ja ein bisschen freier von dem typischen Tagesgeschäft, der in so einem Unternehmen läuft. Also in so einer Firma, da ruft ein Kunde an und will schnell einen Auftrag, eine Lieferung haben, platziert da einen Auftrag und so. Und dadurch stehen die Leute natürlich dann auch maximal unter Druck. Und diesen Druck, den haben wir jetzt in der Wissenschaft oder in der Forschung doch nicht in dem Maß. Ich will jetzt nicht sagen, dass bei uns kein Druck herrscht. Das ist natürlich auch so. Bei uns wird auch richtig gearbeitet. Aber es ist doch nochmal anders als im Unternehmen. Also wir haben doch auf manche Dinge dann einfach einen anderen Blick. Und deswegen glaube ich, das sind jetzt keine Vorurteile, sondern ich finde es gut, wenn Unternehmen mit jemandem zusammenarbeiten, mit dem sie auch längerfristig zusammenarbeiten und dann einfach mal dahin gehen und sagen, was ist denn jetzt aus eurer Sicht der Stand der Technik oder was ist aus eurer Sicht jetzt der richtige Weg für eine bestimmte Aufgabenstellung? Und dann kann ein Unternehmen, muss das ja sowieso selbst entscheiden, aber sie können sich das anhören und dann sich eine andere Meinung bilden, als wenn man das alles so im eigenen Saft machen würde. Also ich will jetzt gar nicht Vorurteile nennen. Manchmal heißt es ja auch, Fraunhofer ist eine Behörde. Nein, wir sind keine Behörde. Wir sind ein eingetragener Verein. Das ist unsere Rechtsform. Ja, Fraunhofer ist groß. Wir haben ja 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also schon sehr viele Leute, aber verteilt auf ganz viele Institute. Und dadurch Dadurch ist es für Außenstehende manchmal ein bisschen kompliziert, jetzt festzustellen, welches Fraunhofer-Institut jetzt eigentlich für welches Thema besonders geeignet ist. Man blickt da nicht so richtig durch. Aber in den Instituten herrscht dann teilweise doch ein Geist, in dem wir, auch wenn wir jetzt angefragt werden und das dann doch nicht hundertprozentig beherrschen, einen Kollegen oder eine Kollegin anrufen aus dem anderen Institut, um da zu fragen, hey, kannst du nicht dieses Problem lösen oder können wir das nicht gemeinsam machen? Also normalerweise herrscht so ein Geist schon innerhalb der Fraunhofer-Institute, weil eben nicht jeder alles kann.
Das ist ja schon mal schön. Und vor allem ist es vielleicht dann so ein bisschen die Herausforderung für die Unternehmen herauszufinden, mit wem sie gut zusammenarbeiten können. Und wir können uns auch vorstellen, dass Forschung und Wirtschaft auch ein bisschen unterschiedliche Herangehensweise und Ziele haben. Was sind denn so die größten Herausforderungen dann bei der Zusammenarbeit?
Also nach meiner Meinung hat sich jetzt in den letzten Jahren durch die Digitalisierung und die damit einhergehende Komplexität die Herausforderung entwickelt, dass Unternehmen in der Lage sein müssen, die Aufgabenstellung, die sie haben, auch einigermaßen genau zu beschreiben. Es hat sich aber jetzt in der Zwischenzeit oder in den letzten Jahren hat sich das so entwickelt, das beobachte ich jedenfalls, wenn ich zu Unternehmen gehe und mit denen spreche, dass sie sagen, ja, wir wollen auch digitalisieren, könnt ihr nicht uns mal sagen, was wir da machen sollen. Und das ist einfach sehr, sehr schwierig, dann rauszufinden, was sind denn jetzt geeignete Technologien. Und der Technologiebaukasten, den jetzt die Digitalisierung beispielsweise anbietet, der wächst ja von Tag zu Tag exponentiell. Es ist jetzt also wirklich sehr schwer, für eine sehr unbestimmte Aufgabe eine Technologie vorzuschlagen. Also deswegen ist immer der Wunsch, dass die Firmen mal auf 3-4 Seiten, also wirklich sehr kurz, zusammenfassen, was denn eigentlich ihre Aufgabenstellung ist. Also das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, die sich in den letzten Jahren einfach durch die zur Verfügung stehende Vielfalt an Technologien ergeben hat. Dass es für die Firmen scheinbar immer schwieriger wird, zu definieren und zu spezifizieren, was sind denn jetzt eigentlich genau die Aufgaben. Eine weitere Herausforderung, die sich ergibt, ist eine Herausforderung, die das Forschungssystem insgesamt umfasst. Es ist so, dass wir, wenn wir jetzt so ein Projekt machen oder wenn öffentlich geförderte Projekte gemacht werden, dann profitieren natürlich die Firmen, die im Konsortium sind, von den entwickelten Technologien. Aber das war es dann auch meistens schon. Also es gibt nach meiner Meinung aber, und das ist auch die Erfahrung, das zeigt einfach die Erfahrung, dass es viele, viele andere Unternehmen gibt, die möglicherweise auch Bedarf an den Technologien haben, die in so einem Förderprojekt entwickelt werden. Aber die kommen da eigentlich gar nicht dran an diese Technologien, weil das meistens ja nur am Ende eines Förderprojekts wird ein Bericht verfasst und das wird aber dann nicht weiter verbreitet. Also dieser sogenannte Transfer.
Gibt es denn da Überlegungen, wie Sie das ändern wollen, dass auch mehr Unternehmen da an den Forschungsergebnissen davon profitieren können?
Ja, das versuchen wir jetzt zum Beispiel in einem vom Wirtschaftsministerium geförderten Projekt mit dem Namen Transfer X. Da geht es darum, ich mache es mal ganz einfach. Wenn ich früher als junger Ingenieur von einem Thema keine große Ahnung hatte oder mich da einarbeiten musste in irgendwas Neues, dann habe ich mir ein Buch gekauft oder über die Bibliothek bestellt oder Artikel gelesen und habe mich dann versucht, da irgendwie einzuarbeiten. Aber heute ist es einfach in der Form nicht mehr möglich, sondern wenn ich meine Kinder anschaue, die gucken dann halt lieber ein YouTube-Tutorial. Und darum haben wir in diesem TransferX-Projekt die Idee geboren, dass wir neue Technologien in Form von Wissensschnipseln, also digitale Wissensnuggets, dass wir sowas aufbauen und dann auf einer Plattform suchbar und verschlagwortet und so weiter bereitstellen, sodass Unternehmen sich für bestimmte Technologien dann eben solche Wissensschnipsel anschauen können auf einem Lernpfad, bis man dann sagen kann, okay, jetzt habe ich es verstanden, was diese neue Technologie bietet. Wie kann ich das jetzt bei mir selbst einführen? Das kann man natürlich nicht digital machen. Da braucht man dann wieder einen Ansprechpartner, der dann auch mal vor Ort kommt und sich das da anschaut. Aber das ist jetzt eine Idee, um dieses Tal des Todes dieser neuen Technologien zu überwinden, indem man einfach auch den Transfer digitalisiert und vereinfacht. Und das machen nicht nur wir, sondern das Wirtschaftsministerium, das hat da eine ganze Menge von sogenannten Transformationshubs eingesetzt und fördert die auch, um eben genau diese Digitalisierungstechnologien weiter zu verbreitern. Weil wir festgestellt haben, auch in verschiedenen Studien, und ich glaube, das wissen wir alle, dass Deutschland beim Thema Digitalisierung noch eine ganze Menge Aufholbedarf hat. Wir sind in manchen Bereichen nicht schlecht und manchmal hört es sich auch immer so an, als seien wir so schlecht, aber manchmal sind wir selber dran schuld, dass wir so sagen, wir seien so schlecht, aber in Wirklichkeit sind wir es gar nicht. Nur mal ein Beispiel, ich war in Südkorea, da war so eine koreanische Hannover-Messe ungefähr, so kann man sich das vorstellen, also ganz viele Werkzeugmaschinenhersteller und Anbieter von Maschinen und Komponenten und durfte da einen Vortrag halten über Manufacturing X und daran sind die Koreaner oder die Asiaten allgemein doch sehr interessiert. Die sehen Deutschland schon noch als technologischen Vorreiter, weil wir Kompetenzen haben, die jetzt in der geballten Form doch nicht überall so vorhanden sind. Also unser Stand ist nicht so schlecht, wie wir manchmal selber denken in der Innensicht. Aber trotzdem müssen wir beim Thema Digitalisierung was machen und dafür hilft jetzt eben auch, soll jetzt eben auch dieser Transfer helfen.
Das ist auf jeden Fall ein spannendes Projekt und auch schön zu hören, dass wir woanders einen anderen Standpunkt haben als bei uns selbst. Manufacturing X ist auch das Stichwort. Das ist ja ein Projekt, bei dem sie auch mit der Industrie zusammenarbeiten müssen und wo sie tief drin stecken. Erklären Sie doch kurz, was hinter Manufacturing X steckt und was die Ziele davon sind.
Ganz kurz zu den Zielen. Die Ziele sind ja eigentlich die üblichen Ziele. Wir wollen unsere Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Wir wollen unsere Resilienz erhöhen. Also, dass wir auf unvorhergesehene Situationen schnell oder schneller als bislang reagieren können. Zum Beispiel, wenn jetzt Houthi-Rebellen es nicht mehr zulassen, dass Schiffe durchs Rote Meer fahren, dann muss man halt einfach eine Möglichkeit haben, da möglichst schnell darauf zu reagieren, wenn jetzt die Teile, die man braucht, dann doch nicht in der Zeit ankommen, in die man sich ursprünglich mal vorgestellt hat. Resilienz heißt aber auch, dass ganz allgemein, wie gesagt, dass wir auf unvorhergesehene Ereignisse schnell reagieren können. Teil ist nicht verfügbar. LKW kann die Teile jetzt gerade nicht liefern oder auch Mitarbeiter ist jetzt gerade nicht verfügbar. Qualifikation ist nicht da. Maschine ist ausgefallen. Was weiß ich. Also, dass wir wirklich einfach schneller auf Ereignisse reagieren können, die in der ursprünglichen Planung mal nicht so vorgesehen waren und zwar auch kurzfristig. Und natürlich ist ein weiteres Ziel die Nachhaltigkeit, also dass wir einfach zirkulare Stoffkreisläufe aufbauen, um dann viel mehr aufzuarbeiten oder wiederzuverwenden, als wir es bislang gemacht haben. Das müssen wir ja. Aber es geht bei Manufacturing X auch darum, dass wir aus Daten Geld machen und dass Digitalisierungslösungen skalierbar sind. In den letzten 10 Jahren, ausgelöst durch Industrie 4.0, wurden viele Digitalisierungslösungen entwickelt, die aber, wie sich herausgestellt hat, doch nicht so skalieren, wie sich viele Unternehmen das erhofft haben. Also viele haben in Richtung Plattformen was gemacht, haben Plattformen entwickelt. Aber es sieht jetzt doch so aus, dass wenn jetzt ein Fabrikbetreiber, der mehrere Maschinen oder viele Komponenten einsetzt, dass der sich dann nicht nur auf einer Plattform anmelden muss, sondern aus 10 oder mehreren Plattformen, die jetzt eben seine Anlagenlieferanten meinetwegen ihm bereitstellen. Und das ist dann doch nicht so skalierungsfähig und für den Fabrikbetreiber gar nicht handhabbar. Und ein Ziel von diesem Manufacturing X ist eben auch, dass Digitalisierungslösungen skalieren. Und das kann man vielleicht gleich dann mit der nächsten Frage vielleicht beantworten, wie das funktionieren soll.
Und wie genau sind Sie als Fraunhofer USB in das Projekt involviert?
Ja, Manufacturing X ist ja eine Projektfamilie. Das ist ja ein Gesamtprogramm, in dem jetzt mehrere Projekte laufen. Sogenannte Leuchtturmprojekte wie beispielsweise Catena X. Da sind wir jetzt als Fraunhofer mit mehreren Instituten dran beteiligt. Es gibt im Rahmen von Manufacturing X ein Projekt, das nennt sich Factory X. Das ist auch ein Förderprojekt in diesem Manufacturing X-Programm. Da ist auch Fraunhofer mit 5 Instituten dran beteiligt, wir auch als Institut. Und wir haben, das kann man vielleicht auch jetzt mal ohne aufzuschneidern sagen, versucht, dieses Manufacturing X-Programm und dieses Factory X-Programm von Anfang an mitzuentwickeln. Also, dass man einfach mal überlegt, Fraunhofer ist ja unter anderem auch einer der Erfinder von dem Industrial Data Space. Und da, das sind praktisch die Grundgedanken dieser Data Space, die wurden jetzt auf den Fertigungsbereich übertragen. Natürlich ist es so, dass viele Unternehmen, die in der Fertigungsindustrie unterwegs sind, nicht festgelegt sind auf eine bestimmte Branche, meinetwegen auf den Maschinenbau oder die Automobilindustrie oder die chemische Industrie, sondern viele liefern Anlagen und Komponenten für unterschiedliche Branchen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass die Lösungen, die jetzt da rauskommen, branchenübergreifend tauglich sind. In Manufacturing X ist ja das Ziel, dass diese Leuchtturmprojekte repräsentativ für Aufgabenstellungen sind, die jetzt eine ganze Branche betreffen. Also dieses Factory X, da geht es ja darum, dass man die Fabrikausrüster und Fabrikbetreiber befähigt, neue Digitalisierungslösungen zu erarbeiten. Und in einem Projekt, das nennt sich Process X, da geht es halt um die Prozessindustrie, also diejenigen, die jetzt kontinuierliche Fertigung haben. Das kann jetzt eine Chemieindustrie sein oder ein Pharmaunternehmen oder so. Wobei es dann ja auch schon Überlappungen gibt zwischen der Pharmaindustrie, da hat man auch einen kontinuierlichen Fertigungsanteil, aber später wird es auch diskret, wenn die Sachen dann verpackt werden und so weiter, hat man auch wieder diskrete Fertigung. Dann gibt es ein Projekt, das heißt Aerospace X, da geht es also um den Flugzeugbau und da soll natürlich dann auch die ganze Branche vom Teilezulieferer über Komponentenanbieter bis zum Flugzeugbauer dann komplett mit Turbinenherstellung und so weiter, soll ja dann auch alles abgedeckt werden. Und die Lösungen, die da entwickelt werden, die sollen dann eben innerhalb der gesamten Branche eingesetzt werden. Wichtig ist, dass die Lösungen, die da rauskommen, interoperabel sind.
Sie haben jetzt viel schon von den Lösungen gesprochen. Wie muss man sich das Ganze denn vorstellen? Welche Technologien stecken da dahinter, um das alles zu erreichen?
Ja, die Grundidee bei Manufacturing X ist, dass es einen gemeinsamen Kern gibt. Wir nennen das Manufacturing X Kernel oder Shared Services, auf dem dann verschiedene Business-Applikationen, also einfach nur normale Funktionalitäten, die man in der Fertigung braucht, dass die auf diesem gemeinsamen Kernel laufen. Also die Idee ist, dass es diese Services gibt, die quasi eine Art Infrastruktur bilden, auf der dann verschiedene Applikationen aufsetzen. Und diese Services, die werden aber nur einmal entwickelt. Es hat jetzt beispielsweise keinen Sinn, dass 20 Unternehmen eine Funktion entwickeln, mit der man zum Beispiel irgendwelche Billing-Services adressiert, also mit der man irgendwas abrechnet. Das sieht der Kunde nicht und will es vielleicht auch gar nicht wissen, dass es sowas gibt, sondern der hat einfach nur die Anforderung, dass die Daten, die jetzt da bereitgestellt werden oder genutzt werden und die Applikationen, die er braucht, dass die irgendwie abgerechnet werden. Aber wie das funktioniert, das ist für den völlig zweitrangig, und weil er das eben auch nicht sieht. Und so eine Funktion, die muss aber nicht 20 Mal entwickelt werden von 20 verschiedenen Firmen, die jetzt irgendwelche Applikationen bereitstellen, sondern es wird einmal entwickelt als Open-Source-Lösung und zwar von allen gemeinsam. Und dann ist entscheidend, dass darauf dann Applikationen gibt, wie zum Beispiel Rückverfolgbarkeit von irgendwelchen Teilen. Also Traceability, das ist eine Funktion, die ist jetzt praktisch durchgängig über alle Branchen irgendwie relevant. Warum? Weil man eben, wenn man mal das simple Beispiel in der Automobilindustrie nimmt, dass man nicht mehr eine unbestimmte Anzahl von Karossen zurückrufen muss, die jetzt von irgendwelchen Teilen, die jetzt nicht der Qualität entsprechen, die man sich eigentlich ursprünglich vorgestellt hat, betroffen sind, sondern dass man zielgenau und punktgenau die Fahrzeuge zurückruft, von denen man tatsächlich weiß, da sind die vermauerten Teile eingebaut worden. Und das spart natürlich unterm Strich dann auch natürlich Geld und Zeit und Nerven für alle. Also insofern sind solche Services sinnvoll, dass die Infrastruktur, wie gesagt, gemeinsam entwickelt wird und darauf aufbauen dann verschiedene Applikationen entwickelt werden von den Partnern im Projekt, die dann auch wieder meinetwegen über einen App Store oder über einen Marktplatz angeboten werden.
Sie haben jetzt auch schon die Kosten kurz angesprochen. So konkret, welche Vorteile bietet Manufacturing X denn für Unternehmen, insbesondere im Hinblick auf Effizienzsteigerung und Kosteneinsparungen?
Also ich würde sagen, dass zuallererst mal die Skalierung von digitalen Lösungen ein ganz großer Mehrwert ist, weil wir das ja in den letzten Jahren nicht erreicht haben. Wir haben es nicht geschafft, dass digitale Lösungen so sich durchsetzen, wie wir uns das ursprünglich mal vorgestellt haben, weil sie eben doch sehr firmenspezifisch oder, wie die Informatiker sagen, proprietär waren. Also ein großer Vorteil von diesem Manufacturing East ist erstmal, dass wir uns davon erhoffen und das ganze Konzept zeigt, dass es so funktionieren kann, dass diese digitalen Lösungen skalieren. Das zweite ist, dass die Digitalisierung, die wir in den letzten 10 Jahren gemacht haben, sich ja zum großen Teil auf unternehmensinterne Abläufe und Verbesserungen fokussiert haben. Also wir haben versucht, Daten aus unseren Maschinen rauszuholen und dann irgendwie die zu nutzen, erstmal innerhalb unserer Firmen. Und dieser Schritt bei Manufacturing X, der geht jetzt darüber hinaus, weil wir jetzt Fertigungsnetzwerke oder ganze Supply Chains oder Lieferketten verbessern wollen. Ich glaube auch fest daran, dass das unbedingt erforderlich ist. Natürlich wird es auch nach wie vor so sein, dass wir innerhalb der Firmen Tieflochbohrungen machen müssen, um unsere Prozesse zu verbessern. Das ist überhaupt gar keine Frage. Also wir müssen schon darauf gucken, dass unsere Prozesse optimal laufen und auch die letzten 2 Millisekunden aus irgendeiner Sparen-zu-Sparen-Zeit, um sowas auch noch rauszuholen. Das muss man auch ausschöpfen. Aber ich glaube, dass man durch den Datenaustausch zwischen Firmen noch viel, viel mehr Potenziale rausholen kann. Wir haben zum Beispiel Projekte, das ist nochmal wieder mit der Automobilindustrie, wo im Presswerk uns die Kollegen und Mitarbeiter im Presswerk sagen, wenn wir jetzt wüssten, wie dieses Coil und dieser Stahl, mit welchen Prozessparametern der entstanden ist, dann könnten wir auf unserer Presse ganz anders und viel besser agieren. Wir könnten Ausschuss von vornherein ausschließen, weil wir eben die Parameter, die für diese Hübe erforderlich sind, weil wir die ganz anders einstellen können. Also das ist schon mal unmittelbar klar, wenn mehr Daten ausgetauscht werden würden zwischen den Firmen, würden am Ende davon alle profitieren. Und das ist genau das Ziel von Manufacturing X, dass wir unternehmensübergreifend Daten austauschen und das nicht unbegrenzt und in eine große Datentonne alles reinschmeißen, sondern dass wir dieses Thema Datensouveränität, also der Daten bereitstellt oder der Dateninhaber, der behält auch die Kontrolle darüber, was mit seinen Daten passiert.
Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil der ja auch viele immer skeptisch macht, aber auch sehr wichtig ist. Und die Industrieunternehmen, die da im Moment alle dran beteiligt sind, die, wie Sie gerade ja auch das Beispiel genannt haben, denken ja ganz viel darüber nach, wie es eben in der Praxis eingesetzt wird und versuchen eben konkrete Dinge zu finden, wie das geht. Können Sie denn jetzt aus der Zusammenarbeit bisher noch 1-2 konkrete Beispiele nennen für bereits jetzt schon erfolgreiche Implementierungen von Manufacturing X?
Ja, Catena X ist ja auch ein Teil des Manufacturing X Programms oder es passt auch unter dieses Dach. Und auf der Zwischenveranstaltung, also bei der Halbzeit von Catena X, gab es eine schöne Demonstration, in dem 4 verschiedene Traceability Apps vorgestellt wurden. Alle Traceability Apps bauen auf derselben Infrastruktur, auf derselben Basis, auf denselben sogenannten Shared Services auf. Und dann gibt es 4 verschiedene Traceability Anbieter. Siemens, SAP und noch ein paar andere. Und da kann man sehen, dass die Applikationen, die haben das Look and Feel, Also die haben die Oberfläche von SAP oder von irgendeinem anderen System. Also sieht man eben einfach durch die Oberfläche, okay, das ist eine Applikation von SAP oder das ist eine Applikation von Siemens, durch die Farben, die da eingesetzt werden, wie die Oberfläche aussieht und so weiter. Aber die Daten, die angezeigt werden, sind in allen vier Traceability-Applikationen die gleichen. Ob das jetzt oben links oder unten rechts steht, das hat ja dann was damit zu tun, wie die Oberfläche eingerichtet ist. Das ist ja firmenspezifisch. Aber die Daten, die da rauskommen, sind identisch. Und das ist doch ein super Hinweis darauf, dass das tatsächlich auch funktioniert. Also das Business-Applikation von den einzelnen Anbietern entwickelt werden können auf einer gemeinsamen Basis. Aber das, was dann da rauskommt, zeigt die gleichen Werte an. Also im Prinzip gibt es da nur eine Wahrheit, die dann einfach nur unterschiedlich präsentiert wird.
Was sind denn in dem Projekt Manufacturing X denn jetzt die nächsten Schritte?
Also ganz konkret sind die nächsten Schritte, dass ja jetzt mehrere Projekte aufgesetzt wurden. Diese branchenbezogenen Projekte, wie beispielsweise Factory X. Factory X hat am 1. Februar offiziell seine Arbeit aufgenommen. Das ist ein Projekt mit 47 Partnern und 10 assoziierten Partnern unter der Federführung von SAP und Siemens. Das Projekt ist gerade dabei, sich zurechtzurütteln. Also wir haben gerade die Teams geformt. Wir haben für die verschiedenen Anwendungsfälle, die jetzt in dem Projekt bearbeitet werden, sind auch Teams gebildet worden. Wir müssen das ja so aufstellen, dass man so ein Riesenprojekt mit so vielen Partnern auch effizient bearbeiten kann. Und das machen alle anderen Projekte, glaube ich, inzwischen auch. Wir sind jetzt also alle erstmal so kurz hinter der Startlinie und sind dabei, Fahrt aufzunehmen, mit der Arbeit zu beginnen. Ja, und auf der Hannover Messe, da wurde ja gezeigt, einmal Catena X hat seine Ergebnisse vorgestellt, also wie weit man jetzt gekommen ist in dem Catena X-Projekt anhand ganz konkreter Beispiele. Und auch Factory X war ja vertreten, wo wir gezeigt haben, welche Anwendungsfälle wir im Projekt haben und was wir auch von Catena X und aus anderen Datenraumprojekten nutzen. Denn das ist ja ganz wichtig, dass diese Basis-Services, die sind ja Open Source und können dann auch von weiteren Projekten genutzt werden und angereichert werden, erweitert werden, wo dann wieder weitere Firmen darauf aufsetzen können. Und das ist ja das Ziel, dass man diesen Open-Source-Ansatz hat, sodass dann auch die Software hinten weiter genutzt wird.
Jetzt haben Sie auf der Hannover Messe Werbung gemacht, aber Sie dürfen auch hier nochmal Werbung machen. Warum sollte denn Ihrer Meinung nach jedes deutsche Industrieunternehmen bei Manufacturing X mitmachen?
Ja, jedes deutsche Unternehmen sollte da mitmachen, weil das Thema Digitalisierung für alle Unternehmen relevant ist. Also ich glaube, man kann jetzt zu Digitalisierung stehen, wie man will. Ich komme ja noch aus der mechanischen Welt und ich finde auch Mechanik gut, weil es funktioniert, ohne dass man irgendwie Updates braucht. Aber das ist ja egal. Also Digitalisierung ist auf jeden Fall für alle Unternehmen ein Thema. Und wenn man jetzt seine Investitionen nicht in den Sand setzen will, ist es sinnvoll, sich einer größeren Community anzuschließen, weil man eben als Einzelfirma die Digitalisierung nicht so voranbringen kann, als wenn man das im Team macht. Und es ist auch sinnvoll, dass Anwender, also Maschinenbauer, Komponentenhersteller, Systemintegratoren und so, dass die jetzt nicht anfangen, Digitalisierungslösungen allein zu entwickeln. Ich glaube, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, in den letzten 10 Jahren hat sich einfach gezeigt, dass das nicht zum Erfolg führt, sondern es ist sinnvoll, sich mit Firmen zusammenzutun und dann gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die dann auch firmenspezifisch oder firmenübergreifend genutzt werden können. Also nochmal die Werbung dafür, Digitalisierung kann man nicht allein machen. Und wir machen es als Deutschland ja auch nicht allein, sondern wir suchen ja internationale Partner, die haben wir inzwischen auch gefunden, mit denen wir Manufacturing X auch gemeinsam aufsetzen, sodass es auch international taugliche Lösungen gibt. Und das ist auch logisch, weil unsere exportorientierten Firmen ja nicht nur in Deutschland unterwegs sind, sondern weltweit. Und darum ist es sinnvoll, dass man da Verbündete sucht, die auch auf diesem Open-Source-Gedanken aufsetzen und dann Lösungen bauen, die interoperabel in diesen Manufacturing-X-Baukasten reinpassen.
Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Werbung gewesen und ein guter Aufruf an alle, die jetzt zugehört haben. Und wir haben jetzt auch über ziemlich viel gesprochen und damit so das Wichtigste nochmal allen bewusst wird, hat Anja eine kleine Zusammenfassung.
Genau. Sie haben ja am Anfang gesagt, dass Sie als Fraunhofer quasi ein Transformator von Grundlagenforschungsergebnissen in die Industrie sind und dass es Ihrer Meinung nach sehr wichtig ist, da gemeinsam zu arbeiten und sich als Partner zu sehen, weil Sie als externe Forschung ja auch einen anderen Blick auf Dinge haben, wie jetzt vielleicht jemand aus dem Unternehmen selbst. Und Ihr Rat an die Industrie war, man soll sich einen vertrauensvollen Partner suchen und dann lange mit dem zusammenarbeiten. Bei Manufacturing X haben wir unter anderem über die Ziele gesprochen. Dies sind zum Beispiel die Resilienz zu erhöhen, aber auch die Wettbewerbsfähigkeit, dass die Unternehmen nachhaltiger werden und dass aus Daten auch Geld gemacht werden kann. Denn ein großer Vorteil ist, dass man mit Manufacturing X digitale Lösungen skalierbar machen soll. Und Sie sind gerade an branchenbezogenen Projekten daran, die derzeit laufen, also quasi kurz hinter der Startlinie, die jetzt Fahrt aufnehmen. Und ich denke, wir sind da alle gespannt, was noch kommen wird.
So ist es, genau. Haben Sie gut zusammengefasst. Vielen Dank.
Ja, danke Anja für die Zusammenfassung. Und zum Schluss noch eine letzte Frage an Sie, Herr Sauer. Gibt es denn ein anderes Projekt, das Sie mit dem Maschinenbau umsetzen möchten? Dann haben Sie jetzt die Chance, das kurz zu pitchen.
Ja, wir haben ja in Karlsruhe hier eine Karlsruher Forschungsfabrik für KI-integrierte Produktion gebaut. Und zwar nicht allein, sondern mit dem KIT, also mit dem Karlsruher Institut für Technologie zusammen und sind auch noch mit einem anderen Fraunhofer-Institut, also wir sind dazu zwei Fraunhofer-Instituten und einem Institut des KIT drin in dieser Karlsruher Forschungsfabrik. Das sind ungefähr 4.500 Quadratmeter. Echte Produktionsfläche teilweise bis mit einer Tragfähigkeit des Bodens von 20 Tonnen pro Quadratmeter. Kann man also richtig große Maschinen reinstellen. Und da arbeiten wir daran, dass wir Prozesse, die wir noch nicht so hundertprozentig verstehen, also neue Produktionsprozesse, mit Hilfe von KI schnell zum Produktionsanlauf bringen. Das ist unsere Idee. Und dahinter steckt, dass wir versuchen, Prozesse, die man noch nicht hundertprozentig versteht, die nennen wir unreife Prozesse, dass wir die mit Sensorik vollknallen. Wir nennen das Überinstrumentieren. Dann versucht aus den Daten den Zusammenhang zwischen Prozessparametern und Qualitätsergebnis, was am Ende rauskommt, zu ermitteln, um dann die überschüssige Instrumentierung oder die überschüssige Sensorik, die man dann nicht wirklich braucht, hinterher auch wieder abzubauen und dem Prozess sozusagen ein gewünschtes Verhalten aufzuzwingen mithilfe dieses maschinellen Lernens, weil wir davon ausgehen, dass man neue Prozesse nicht mehr so nach alter Väter Sitte zum Produktionsanlauf bringt, indem man jetzt erstmal eine Versuchsanlage baut und dann guckt man mal, was am Ende rauskommt und dann muss man wie die Anlage wieder umbauen, dann macht man ein Simulationsmodell, dann guckt man, wie es in der Simulation funktioniert, dann setzt man das wieder in eine weitere Anlage um und so weiter. Also ein sequenzieller Prozess, das ist uns alles viel zu lange und wir glauben, dass man mit KI da viel schneller zum Ziel kommt.
Es sind auf alle Fälle viele spannende Sachen, an denen Sie gerade dran sind. Dann zunächst erstmal danke, Herr Sauer, dass Sie heute unser Gast waren bei Industry Insights und uns eben so viele interessante Einblicke gegeben haben.
Super, vielen Dank.
Julia, magst du unseren Zuhörenden noch erzählen, wo sie weitere Infos zum Podcast finden?
Natürlich. Alles Wichtige zu Olaf Sauer und den Themen des Podcasts gibt es auf unserer Webseite produktion.de/podcast. Dort finden Sie auch alle bisherigen Folgen von Industry Insights.
Wir haben zum Beispiel auch schon über Lasertechnik, Kreislaufwirtschaft und Innovationsmanagement gesprochen. Hören Sie rein.
Wenn Sie Anregungen haben, können Sie uns gerne schreiben. Unsere E-Mail ist podcast@mi-connect.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Auch die nächsten Folgen werden wieder spannend. Demnächst gibt es eine Sonderfolge. Seien Sie gespannt. Und wir sprechen mit Melissa Ahlbeck, Vorständin bei Ceratizid, unter anderem über Nachhaltigkeit in der Zerspannung.
Abonnieren Sie den Podcast, um die neuen Folgen nicht zu verpassen. Bis dahin, Ihre Julia Dusold
und Anja Ringel.